Im vergangenen Jahr waren in der sogenannten DDR 7.590 Männer und Frauen aus politischen Gründen inhaftiert. Ich nenne absichtlich nur Zahlen aus dem Jahr 1975, weil spätere nicht authentisch sind. Diese politischen Häftlinge sind zu grausam langen Haftstrafen verurteilt, die sie unter unvorstellbaren, unmenschlichen Bedingungen verbüßen. Während bei uns die intellektuelle Linke auf die Barrikaden geht, weil die inhaftierten Angehörigen der Bader-Meinhof-Bande bei Tischtennis, Fernsehabenden, Fitnesstraining und büchergefüllten Zellen angeblich Isolationsfolter erleiden, vegetieren im Zuchthaus Hoheneck 1500 Frauen, darunter etwa 200 politische, unter schlimmsten Bedingungen. In Bautzen I saßen im Jahre 1975 450, in Bautzen II 100 und in Rummelsburg 1500 politische Häftlinge. In Brandenburg sind 300 politische Gefangene mit 4000 sogenannten Langsträflern und Lebenslänglichen zusammengefasst. In Bützow und Dreibergen verbüßen 300, in Cottbus 500, in Waldheim 250, in Warnemünde 300 politische Häftlinge, zum großen Teil barbarische Strafen. In 53 Haftanstalten der DDR saßen im Jahre 1975 37.000 Häftlinge, davon waren, ich wiederhole, 7.590 politische. Dazu kommen die Internierten in den Strafvollzugskommandos, von denen wir 30 lokalisieren konnten, sowie Arbeitserziehungskommandos, von denen uns 11 für Männer und 3 für Frauen bekannt sind. Bei den Insassen der Arbeitserziehungskommandos handelt es sich in der Mehrzahl um sogenannte Asoziale, aber wie in den Strafvollzugskommandos befinden sich auch hier viele politische, die in bekannter Manier als Asoziale eingestuft werden, so wie die Sowjets Bürgerrechtskämpfer zu Verrückten erklären und in Irrenanstalten einweisen. Und was heißt politischer Häftling gemeinhin? 80% von ihnen sind wegen Fluchtdelikten verurteilt. Dabei lautet der Straftatbestand groteskerweise Terrorismus. Und wegen Terrorismus wird verurteilt, wer seine Flucht in Zusammenarbeit mit Fluchthelfern vorbereitet. Was für ein sprachlicher Missbrauch jener Geißel unserer modernen Zeit, jenes Tatbestandes, der durch Flugzeugentführung, Bombenwerfen, Meuchelmord und Dynamitanschläge charakterisiert ist. Ein anderer Tatbestand zur Verurteilung von Flüchtlingen wird Menschenhandel betitelt. Und Menschenhandel ist erfüllt, wenn der Flüchtling Familienangehörige in seine Fluchtpläne einbezog. Zynischer kann man nicht mit der Sprache und den zivilisatorischen Begriffen umgehen. Es bedarf also keines Beweises mehr, dass in der Zone Tatbestände, die zu den international garantierten Menschenrechten gehören, deren Grundsätze jüngst erst in Helsinki in Korb 3 wieder feierlich proklamiert worden sind, dass diese Grundsätze von der Justiz der Zone als Verbrechen deklariert werden und ihre Inanspruchnahme, ja selbst der Versuch dazu, mit Zuchthaus oder Gefängnis geahndet wird. Und zwar mit Strafmaßnahmen, wie sie in zivilisierten, rechtsstaatlichen Ländern nur gegen rückfällige Räuber und Mörder verhängt werden. Aber nicht nur das, von zusätzlicher Inhumanität ist der Strafvollzug. Niemand kennt die Regierung eines Landes, der nicht in ihren Zuchthäusern gelebt hat. Das ist ein Wort von Tolstoi. Und was wir von den Zuchthäusern der sogenannten DDR, von ehemaligen Insassen wissen, kennzeichnet nach diesem Wort das kommunistische Regime in der Zone als inhuman, unzivilisiert und verbrecherisch. Im Zuchthaus Brandenburg sind Zellen von 22 Quadratmeter Größe, also rund 3¼ mal 7 Meter, mit 22 Gefangenen vollgepfercht. Es gibt eine Toilette, 2 Waschbecken mit nur kaltem Wasser, die Schlafgestelle sind 3-stöckig, das oberste Lager knapp 40 cm unter der Decke. 40 cm, so war es auch in Buchenwald. Und für die auf den Schlafgestellen kein Platz ist, hat die penible Gefängnisverwaltung für die Akten die Bezeichnung BS eingeführt. BS gleich Bodenschläfer, Häftlinge, die auf einer Decke auf dem nackten Fußboden schlafen müssen. Im Frauengefängnis Hoheneck leiden die dort untergebrachten Frauen und Mädchen unter Bedingungen, die für uns unvorstellbar sind. In sogenannten Großraumzellen, die für 15 Insassen bestimmt sind, vegetieren bis zu 55 Häftlinge, darunter zahlreiche BS. Heißes Wasser gibt es nur auf ärztliche Anweisung. Die hygienischen Verhältnisse sind katastrophal. Die Krätze grassiert. Augenleiden sind an der Tagesordnung. Die Haare müssen sich die Mädchen und Frauen mit Malzkaffee waschen, den man illegal ansammelt. 20-jährige Mädchen haben in jahrelanger Haft die Zähne verloren, denn die Ernährung ist Vernichtungskost. Doch was sagen diese äußerlichen Lebensbedingungen gegenüber den seelischen Leiden, der Wirkung des Kontakt- und Schreibverbots, die Verlassenheit, das Hingeworfensein ohne Würde, die Degradierung zum rechtlosen, würdelosen Sklaven in schlimmerer Form als nach altrömischem Recht, wo der Sklave zwar Unperson, Sache war, aber wenigstens eine Sache, die man wegen der Rentabilität und des Vermögenswertes pfleglich behandelte. Im deutschen Cottbus hingegen gibt es für Politische im Keller der Strafanstalt die sogenannten Tigerkäfige, unheizbare Isolierzellen von 2x3 Meter, die noch einmal durch Eisengitter unterteilt sind. In solcher Zelle hat der Schriftsteller Sigmar Faust 23 Monate gesessen, verurteilt zu 4,5 Jahren Zuchthaus, weil er zwecks Ausreise für sich und seine Familie formgerecht die Aberkennung der DDR-Staatsbürgerschaft beantragt hatte. Ich könnte Ihnen die Liste des deutschen Archipel Gulag im kommunistisch beherrschten Teil unseres Landes beliebig verlängern. Als ich die Berichte des Grauens studierte, war ich fassungslos. Vor allem darüber, dass dies geschehen darf, ohne dass ein Aufschrei durch den freien Teil unseres Vaterlandes geht, ohne dass die Fäuste gegen die dafür Verantwortlichen erhoben werden. Welche Menschenverachtung, welche Trägheit des Herzens versagen wir ein zweites Mal, wie wir es nach 1933 taten. Und dieses Regime, meine Damen und Herren, sollen wir auch noch subsidieren. Es lebt zu einem großen Teil von unseren Handelsvergünstigungen, unseren Wirtschaftslieferungen, nicht zuletzt aber unseren direkten finanziellen Kontributionen. Von 1970 bis 1975 erhielt die Zone von uns 7,2 Milliarden D-Mark in Gestalt von Gebühren für Visa- und Straßenbenutzung, Wertausgleich für Bahn- und Postbenutzung, Zwangsumtauschbeträge, errechnete Vorteile für EG-Rechte und vor allem die nicht berechneten Zinsen für die riesigen Überziehungskredite für den sogenannten Swing, der zurzeit mit rund 850 Millionen D-Mark von der DDR in Anspruch genommen wird. Allein die nicht berechneten Zinsen für diese Kredite belaufen sich in dem genannten Zeitraum 1970 bis 1975 auf 188,1 Millionen D-Mark. Die Beträge für freigekaufte Häftlinge, die Kopfgeldprämie an die Terrorjustiz sind dabei nicht berücksichtigt, da es offizielle Zahlen darüber nicht gibt. Eine inoffizielle, aber ziemlich sichere Zahl ist die, von 1965 bis 1976 wurden 9.000 politische Häftlinge für ein Lösegeld von 448 Millionen D-Mark freigekauft. Das ist das größte Menschenhandelsgeschäft, das es je in der Geschichte der Welt gegeben hat. Auch in der Preispolitik hinsichtlich der Lösegeldzahlung richtet sich die Zone nach der allgemeinen weltwirtschaftlichen Entwicklung zur Inflation. Kostete vor 10 Jahren ein Häftling 40.000 D-Mark, so ist der Preis jetzt auf 70.000 D-Mark erhöht worden. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, ich beklage den Postenlösegeld nicht. Ich gehörte zu den Wegbereitern des Freikaufs unschuldiger Geiseln aus Zonengewahrsam, weil Menschen wertvoller, teurer sind als Geld. Warum lege ich in dieser Stunde solche düsteren Fakten dar? Warum bedrücke ich Ihre Herzen und Gefühle mit dieser politischen Tristesse der deutschen Gegenwart? Ich tue es mit Bedacht. Wir gehen, wie die moderne Soziologie richtig interpretiert, bei unseren Klagen über den Verfall der moralischen Werte üblicherweise davon aus, dass wir a. an die breite Masse appellieren müssten und dass b. tatsächlich sich jeder einzelne Bürger bei etwas gutem Willen besser, wirksamer, eben moralischer verhalten könnte. So einfach aber ist die Sache nicht, denn moralisches Verhalten ist keine Individualleistung, sondern muss durch die führenden Menschen eines Volkes gefordert werden. Das heißt, die moralische Aufrüstung der Einzelnen, ihr Bekenntnis zu den tragenden Werten des Volkes und des Staates, ihre Verteidigungsbereitschaft gegen den Angriff der politischen Unmoral, des politisch-satanischen, muss motiviert, inspiriert, ja vorgelebt werden von den führenden Bürgern in Politik und Wirtschaft, von den Sozialgestaltern, wie die Soziologen sagen. So ist es immer gewesen, wenn es die Legenden der Geschichtsbücher oft auch anders darstellen. Die preußischen Freiheitskriege waren nicht ein vom Himmel oder aus dem Strom der Zeit gekommener Aufbruch des Volkes, die wie ein Sturmwetter gewachsene Levée en masse, die Bereitschaft zu Opfer und Kampf, zu Dienst und Widerstand war von ein paar Reformern und Gläubigen aus den führenden Schichten in Gang gesetzt worden. So war es immer, und wenn das nicht geschieht, dann geschieht eben nichts, auch bei uns, dann bleibt es dabei, dass die Nation sich nur noch auf dem Fußballplatz artikuliert. Wir, die Sozialgestalter, um noch einmal soziologisch abstrakt zu reden, müssen die Fackel von Freiheit und Recht, Dienstbereitschaft und Pflichtbewusstsein, Wahrhaftigkeit, Humanität und Vaterlandsliebe ergreifen und müssen sie vorantragen. Wir müssen begreiflich machen, um was es geht. Voltaire hatte noch die Meinung, es brauche nur 2 bis 3 mutige Menschen, um den Geist einer Nation zu ändern. Voltaire kannte aber das Fernsehen nicht und nicht die internationale Zusammenarbeit der Kommunisten, sonst hätte er die Zahl der Mahner wohl höher angesetzt, die notwendig sind, den Geist der Nation zu ändern. Dass es jedoch dabei immer um eine Minderheit geht, die den großen Kurs entscheidet, ist unstrittig. Das weiß auch der Gegner auf der anderen Seite. Einer der intelligentesten Führer des Roten Lagers hat es als strategische Grundregel formuliert. Hören Sie sich bitte folgendes Zitat Lenins mit Aufmerksamkeit an. Hören Sie es bitte auch dann an, wenn Sie es schon einmal gelesen haben sollten. Lenin sagte 1921: Als Ergebnis meiner Beobachtung während der Jahre meines Exils muss ich feststellen, dass die sogenannten kulturellen Führungsschichten Westeuropas und Amerikas einfach unfähig sind, die gegenwärtige politische Lage und die tatsächlichen Machtverhältnisse richtig zu beurteilen. Diese Führungsschicht ist stumm und taub und unser Verhalten ihr gegenüber sollte auf dieser Voraussetzung beruhen. Wir müssen unseren Wunsch zum Ausdruck bringen, so bald wie möglich Beziehungen zu den kapitalistischen Ländern aufzunehmen, und zwar auf der Grundlage der absoluten Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten. Die Taubstummen werden uns das auch glauben. Sie werden entzückt darüber sein und werden uns die Türe öffnen. Durch diese Türe werden wir so schnell wie möglich die Abgesandten der Partei schleusen, und zwar unter dem Deckmantel diplomatischer, kultureller und wirtschaftlicher Vertreter. Die Wahrheit sagen ist ein bourgeoises Vorurteil. Eine Lüge wird durch das zu verfolgende Ziel gerechtfertigt. Die Kapitalisten und ihre Regierung werden gegenüber unseren Aktivitäten die Augen verschließen. Auf diese Weise werden sie nicht nur taubstumm, sondern auch noch blind werden. Sie werden uns Kredite zur Verfügung stellen, die uns dazu dienen werden, die kommunistischen Parteien in ihren Ländern zu unterstützen. Sie werden uns das Material und das technische Wissen liefern, das uns fehlt. Sie werden unsere Rüstungsindustrie wieder aufbauen, die wir benötigen für unsere zukünftigen siegreichen Angriffe auf unsere Versorger. Sie werden ihren eigenen Untergang vorbereiten. Meine Damen und Herren, Sie werden mir zustimmen, dass Lenins Nachfolger auch die in Ost-Berlin das Rezept von 1921 treulich befolgen. und sie sind bis auf den heutigen Tag damit, das heißt mit uns, nicht schlecht gefahren. Es gibt viele Leute, auch Politiker in bedeutenden Stellungen, die diese Erkenntnis gern verschwinden lassen möchten. Sie haben sich dafür einen Zaubertrick, ein Simsalabim ausgedacht, ein Wort, das als Zauberformel den Kommunismus von seinen Hypotheken befreien soll, Eurokommunismus. Ein klein bisschen links oder rechts von Dubček, humanes Gesicht, Kommunismus mit Schlips und Kragen, mit NATO und Bankgeheimnis, Eurokommunismus. Er soll Lenin vergessen machen, auch die Zone und ihre Zuchthäuser. Dabei ist der Trick so durchsichtig, es geht eben nicht um Modalitäten, es geht um den Kern und der Kern heißt Freiheit oder Gewaltherrschaft. Wir müssen bereit sein, der freiheitsfeindlichen Front in der Welt den Widerstand des freiheitlichen Weltlagers entgegenzustellen und das muss mit der geistigen Wiedererneuerung beginnen. Aus einer solchen Haltung, die aus tiefen, festen Wurzeln gespeist wird, daraus kann sehr wohl moderner, fortschrittlicher Patriotismus wachsen. Ja, ich möchte sagen, nur daraus kann er wachsen. Es muss für jeden, der so denkt, eine Bestätigung sein, wenn ein Staat unserer Zeit diese Grundsätze übernimmt. Ich meine die Tatsache, dass Österreich in seinem Parlamentsprotokoll vom 28. Oktober 1955 über die Geburtsstunde des wiedervereinigten neuen Staates nach dem Abzug aller Besatzungstruppen die fünf Grundsätze des Pater Patria der Schweiz, Nikolaus von Flüe, übernahm, ja, sie als Kernstück postuliert. Aus den fünf Grundsätzen des 1947 heilig gesprochenen Bruders Klaus möchte ich zitieren, was die Seele für den Leib, das ist Gott für den Staat, wenn die Seele aus dem Körper weicht, dann zerfällt er, wenn Gott aus dem Staat getrieben wird, ist er dem Untergang geweiht. Mich bestärkt das in der Überzeugung, dass es kein Vaterland ohne Gott gibt. Das gilt auch für Deutschland und für seine gesamte Politik. Viele solcher individuellen Vaterländer können sich dann zusammenfinden zu den Großräumen der Freiheit, von denen ich vorhin sprach. So habe ich auch den oft missverstandenen Ausspruch de Gaulles vom Europa der Vaterländer immer in dem Sinn verstanden, dass ein Wald nicht einfach Wald sein kann, sondern aus Buchen, Fichten, Eichen, Tannen und den verschiedensten Büschen besteht. Man muss selbst etwas sein, um in der höheren Gemeinschaft, der größeren Föderation etwas sein zu können. Wer am Vaterland vorbei in ein Weltbürgertum flüchten möchte, ist ein Drückeberger, der die ihm unbequeme Nächstenliebe mit einer bequemeren Fernstenliebe vertauschen möchte, sagt Pastor Eberts von der Evangelischen Notgemeinschaft. Nächstenliebe, nicht Fernstenliebe, aus persönlicher und aus deutscher Verantwortung heraus, das ist auch die Triebfeder der besonderen Beziehung zu einem Volk, das einst schönste und schrecklichste Verbindung zu uns hatte. Ich spreche von Israel. Und wenn ein Mann, der heute Minister in Bonn ist, mir einmal sagte, wer sich 1945 nicht besiegt, sondern befreit gefühlt habe, dem solle man auch kein besonderes Verhältnis zu den Juden und zu Israel abverlangen, so macht er zwei fundamentale Denkfehler. Erstens kann man sich der Gesamthaftung nicht entziehen, die die Geschichte einem Volk auferlegt hat, zu dem man gehört und für das man mitverantwortlich ist. Und zweitens ist gerade Israel, an dessen Entstehen wir Deutschen auf so makabre Weise mitgewirkt haben, für uns in vielen Punkten ein Exempel. Der Staat ging verloren, das Vaterland war nur noch ein Traum, die Hauptstadt in fremden Händen. Fast 2000 Jahre lang haben die Juden in der Diaspora nicht vergessen, immer wieder den Vorsatz auszusprechen, nächstes Jahr in Jerusalem. Glaube und Wille, die Geduld und der zu allem entschlossenen Mut führten schließlich zum Erfolg. Dass das eine schwierige, keineswegs immer von allen Juden getragene Entwicklung war, sondern dass dabei die Motivation und Inspiration durch Sozialgestalter, die Propheten und die Träumer, die entscheidende Rolle spielte, weiß jeder, der sich mit der Geschichte der Juden befasst hat. Und deshalb subsumiere ich unter Wiedergutmachung auch die Forderung, die Aussöhnung mit den Juden und die Hilfe für Israel als Teil der richtig verstandenen eigenen Politik zu begreifen, der Politik, die zur deutschen Wiedergenesung und zur deutschen Wiedergeburt in voller Freiheit führen muss. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss kommen. Als Gneisenau, der preußische Reformer und Vertreter eines Soldatentums mit vaterländischer und freiheitlicher Gesinnung, dem kleinmütigen Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. Im August 1811 den Aufstandsplan gegen Napoleon vorlegte, schrieb der König das ablehnende Hohnwort an den Rand, als Poesie gut. Gneisenau antwortete in berühmt gewordener, zorniger Replik: Religion, Gebet, Liebe zum Regenten, zum Vaterland, zur Tugend sind nichts anderes als Poesie, keine Herzenserhebung ohne poetische Stimmung. Wer nur nach kalter Berechnung handelt, wird ein starrer Egoist. Majestät, auf Poesie ist die Sicherheit der Throne gegründet und die Sicherheit des Vaterlandes möchte ich hinzufügen. In diesem Sinne bin auch ich Poet und Träumer und ich fühle mich, wie der zu Anfang zitierte vaterländische Vollblutromantiker Ernst Moritz Arndt, der von sich sagte: Es gibt wohl manche Menschen, die nur so Instrumente sind eines unbekannten Gottes, möge ich nur immer die Kraft behalten, dass nichts Böses auf mir spielt.